Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in unserer Gemeinde, aber auch so in E-Mails, die ich von anderen Menschen, von Christen bekomme, erlebe ich immer wieder ein tiefgreifendes hermeneutisches Missverständnis. Hermeneutik, das ist die Lehre des Verstehens von der Bibel. Ich erlebe immer wieder ein tiefgreifendes Missverständnis, wo auch gestandene Christen eine grundlegende Wahrheit der Bibel nicht verstanden haben und deshalb immer wieder an Grenzen kommen bzw. ganz vieles nicht entdeckt haben. Dieses Missverständnis besteht darin, dass die Leute sagen, ja, Jesus kommt ja erst im Neuen Testament vor. Am Alten gibt es so zwei, drei Hinweise, nicht bei Sacharja, bei Jesaja, aber mit Jesus geht es erst los, nicht mit der Geburtsgeschichte. Nicht? Das ist so ein Missverständnis, was Weihnachten so ein bisschen intendiert, so nach dem Motto, erst ab Lukas 2 gibt es Jesus Christus. Das ist ein grundlegendes Missverständnis. Mit Jesus geht es schon im ersten Kapitel der Bibel los. Das ganze Alte Testament ist voll von Jesus. Jesus ist der Herr und überall, wo ihr in der Bibel der Herr lest, da ist Jesus gemeint im Alten Testament. Das ist ganz wichtig. Übrigens nicht eine Auslegung von mir, dass man denkt, naja, der Latzel ist eben so, der hat Jesus ganz besonders lieb, der möchte immer den überall reinpacken. Nicht an Jesus selber sagt das, nicht? Er sagt, nicht sucht mich in der Schrift, sie ist es, die von mir zeugt. Die Schrift zeugt davon, das sagt am Johannesevangelium und meint die 39 Schriften und Bücher des Alten Testamentes halt. Und die erste Gemeinde, die hat keine Evangelisten gehabt, die haben keine Briefe des Apostels Paulus gehabt, die haben nur die Schriften des Alten Testamentes gehabt und haben an jeder Stelle Jesus Christus gefunden. Und das ist vielen Geschwistern heute abhanden gekommen. Und deshalb haben die häufig eine sehr brüchige Theologie, verstehen viele Dinge nicht. Und das habe ich in den letzten Wochen vermehrt immer wieder erkennen dürfen, auch bei gestandenen Leuten, die schon lange mit dem Herrn Jesus gehen. Und da habe ich mir vorgenommen, da will ich so ein Stück weit gegen angehen, auch mit Lehrpredigten, die das noch einmal deutlich machen, dass uns und wir uns Jesus Christus immer wieder auch im Alten Testament begegnet. Und deshalb heute, als dieser Gottesdienst, der das Thema ein Kümmern Gottes hat, eben auch so eine Predigt. Nochmal, das ist ganz wichtig, Jesus begegnet uns im Alten Testament. Wenn man das nicht weiß, das ist etwa so, um das mal im Vergleich zu bringen, wenn man sagt, Deutschland bestünde nur aus Bremen, Hamburg und Niedersachsen. Da hat man einen Großteil erkannt, gar kein Thema, kann man eine Menge belastbar sagen, aber es fehlt ein Stück weit, nicht? Das Rheinland, Bayern halt nicht, das wäre alles nicht mit dabei, da würde Großes fehlen. Und genauso ist es, wenn man das so beschränkt sieht und sagt, Jesus nur im Neuen Testament. Nein, Jesus natürlich auch im Alten Testament. Und da habe ich uns einen Vers mitgebracht, an dem möchte ich das deutlich machen. Aus 1. Mose 3, Vers 21 wollen wir hören auf dieses kleine Predigtverslein oder kurze Predigtverslein. Da heißt es, und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Ich lese es noch einmal. Und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diesen Vers aus der Schöpfungsgeschichte, den du uns schenkst. Dieses ernste Wort, was wir nun hören wollen als Predigtext. Und wir wollen lernen daraus, was es heißt, was du für uns getan hast auf Golgatha. Damit wir das verstehen, den Sinn dieses Predigtverses, aber auch den Sinn dieser Predigt darum, dafür brauchen wir deinen guten Geist. Und dafür wollen wir dich bitten, darum wollen wir dich bitten für diese Predigt, Herr, dass du selber zu Wort kommst, dass du wirkst und redest durch diese Predigt. Und das wird nur dann gelingen können, wenn du selber dieser Predigt deinen Segen schenkst, dem Reden und dem Hören. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ich möchte Ihnen noch einige Dinge sagen im Vorgang, einfach, dass Sie nochmal diesen Vers richtig einordnen können. Denn dieser Predigtvers nimmt uns mit an den Anfang der Bibel, an den Anfang der Menschheit. Gott hatte die Erde gemacht, die Sonne, die Sterne, die Berge, die Flüsse, die Tiere und eben zum Schluss die Menschen. Und alles, was er gemacht hatte, das war perfekt. Es war perfekt. Wenn Sie die ersten beiden Kapitel der Bibel lesen, da liegt ein wunderbarer Glanz auf dieser Schöpfungsgeschichte, der dann mündet in diesem Satz: und Gott sah an alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Es war sehr gut. Und im Mittelpunkt dieser Weltschönheit, die Gott da geschaffen hat, da wandelt das erste Menschenpaar, Adam und Eva. Übrigens, Adam, das wissen wir, heißt ja hebräisch, also hebräisch wird es der Mensch, nicht? Adam heißt der Mensch. Und dieser Mensch, dieser Adam und Eva, sie gehen nackt durch das Paradies, durch diese perfekte Schöpfung, und sie schämten sich nicht. Sie waren nackt und schämten sich nicht. Wie wunderbar, diese ersten beiden Kapitel der Bibel. Aber dann kommt der abrupte Absturz, nämlich dadurch, dass der Mensch, dass Adam sündigt. Er stellt sich gegen das Wort Gottes, gegen den ausdrücklichen Befehl Gottes, gegen das Gebot, er ignoriert es. Und von dieser Stunde an ist aller Glanz der herrlichen Schöpfung ausgelöscht. Danach ist alles nicht mehr, wie es vorher war. Übrigens, das ist auch ganz wichtig für Menschen, die immer fragen, ja, warum lässt Gott denn Leid zu? Ich sage, Leute, da müsst ihr die Bibel lesen. Gott hat das mal alles perfekt geschaffen. Aber hier in dieser Welt, in der wir leben, ist nichts perfekt. Und hier kriegen wir auch nichts hin. Nicht durch irgendwelche Klimaeinsparungen oder irgendwelche Dinge, die wir tun mit unserer Gutmensch-Theologie. Diese Welt ist knitterkaputt. Die ist knitterkaputt, in der wir leben. Das ist eine verdorbene Welt, in der Teufel regiert halt. Das ist nicht die Schöpfung, die Gott wollte. Dieser Glanz der ehemaligen Schöpfung ist ausgelöscht und den kriegen wir eines Tages erst wieder, wenn wir im himmlischen Jerusalem sind, wenn wir wieder im Paradies sind. Aber zurück zu dieser Geschichte hier, zu unserem Predigtvers. Jetzt hat der Mensch gesündigt, er hat sich von Gott abgewandt und dann erkennt er, das ist das Tolle, dann erkennt er seine Nacktheit. Zunächst ist es so, als sie im Paradies sind, heißt es Adam und Eva, sie sind nackt und schämten sich nicht. Dann wenden sie sich von Gott ab, ignorieren sein Gebot und dann erkennen sie, dass sie nackt und hilflos sind. Er versucht sich dann zu gürten und zu schürzen mit so einem Feigenblatt halt nicht, aber das gelingt kaum. Und dann muss er sich vor Gott verstecken. Übrigens auch ein Bild für den Menschen heute, nicht? Wer sich von Gott abwendet, wer sein Gebot ignoriert, der ist nackt in dieser Welt, schutz und hilflos. Der kann versuchen, sich so ein bisschen zu bedecken mit den Feigenblättern dieser Welt, nicht mit einer Rentenversorgung oder mit irgendeinem Arzt, halt, aber er bleibt letztlich ein furchtsamer Mensch, der sich vor Gott versteckt. Aber Gott sucht den Menschen, er geht ihm nach, nicht? Er ruft: Adam, wo bist du? Er holt ihn aus seinem Versteck und dann werden Adam und Eva ausgewiesen aus dem Paradies, eben aus der perfekten Schöpfung in das, was wir jetzt erleben, in diese gefallene, sündige und kaputte Welt. Doch ehe das geschieht, ehe Adam und Eva final rausgeworfen werden, passiert etwas ganz Ergreifendes. Gott geht hin und bekleidet sie mit Fellen. Diese beiden Menschen, die da schamvoll vor ihm stehen, die bekleidet er mit dem, was er von Tieren genommen hat, die er zuvor getötet hat. Und das ist genau das, was wir als Predigtfext hier haben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weib Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und ich möchte die Predigt überschreiben: das Bekleiden mit Fellen, eine Abschattung des Kreuzes. Das Bekleiden mit Fellen, eine Abschattung des Kreuzes, ich hatte Ihnen ja gesagt, ich habe den Text bewusst rausgesucht, um Ihnen deutlich zu machen, wie wir Jesus Christus im Alten Testament finden, wenn wir es nur geistlich sehen. Das Bekleiden mit Fellen, eine Abschattung des Kreuzes, drei Punkte. Erstens die Notwendigkeit des Bekleidens, zweitens das Herstellen der Bekleidung und drittens der Vollzug des Bekleidens. Das Erste, die Notwendigkeit des Bekleidens. Der Mensch ist nackt. Und als nackter Mensch kann er in dieser Welt nicht überleben. Dass wir nackt sind, davon spricht die Bibel immer wieder. Hiob 1 heißt es: ich bin nackt von meiner Mutterleib gekommen und nackt werde ich wieder dahin fahren. 1. Timotheus 6 heißt es nicht: wir sind ohne etwas in diese Welt gekommen und werden ohne etwas von dieser Welt gehen. Wir sind nackt. Und alles, was um uns rum ist, unsere Häuser, unsere Klamotten, die wir anhaben, die Dinge, mit denen wir uns umgeben, die uns Schutz und Halt geben, die gehören eigentlich gar nicht zu uns. Das nur für eine kurze Zeit. Wir sind nackt in dieser Welt. Wir sind nackt, aber nackt können wir in dieser Welt nicht bestehen. Deshalb brauchen wir all das, die Kleidung, die Autos halt, nicht die Häuser, damit sie uns Schutz geben. Ohne Kleidung kann der Mensch in dieser Welt nicht bestehen. Also das gilt für die Wüsten, das gilt für die Arktis. Also so ein Tuareg-Krieger in der Wüste, wo die ganze Zeit die Sonne ist, müssen wir angucken, die sind komplett eingezogen, da gucken gerade mal die Augen raus. oder so ein Eskimo, so ein Inuit in Grönland, der muss sich dick einpacken in Kleidung, sonst würde er erfrieren. Oder auch der Adrian, so ein kleines Kind halt, nicht? Den kann man, selbst wenn es 10 Grad ist, nicht irgendwo nackt liegen lassen. Den muss man einpacken, den muss man kleiden halt, nicht? Die Menschheit ist nackt. Wir sind in dieser gefallenen Welt schutzlos. Übrigens, das ist nicht nur die Erkenntnis der Bibel, auch wenn sie so tiefenpsychologisch sich mal ein bisschen beschäftigen mit Ansätzen halt, nicht, die Menschen dann erkannt haben, die so über Anthropologie von einem ganz anderen Standpunkt aus gedacht haben, halt nicht zu sagen, wird immer wieder gesagt, die Nacktheit des Menschen halt nicht. Was das bedeutet halt. Also wenn beispielsweise jemandem die Waffe fehlt, nicht, der ist nackt zum Krieger, was das für ein Symbol ist, wenn Menschen davon träumen beispielsweise, nicht, wenn sie irgendwo im Kampf stehen und haben keine Waffe. Oder wenn man irgendwo nackt ist und sei nicht angezogen, alle anderen Menschen sind um einen herum angezogen, dann ist die Verletzlichkeit, nicht das Angegriffensein, das Ausgesetztsein der Gewalten in dieser Welt halt. Wir sind nackt in dieser Welt. Und auch du bist in letzter Konsequenz, und auch ich, wir sind nackt. Wir denken immer, wir wären so gut angezogen, gekleidet und gerüstet. In Wirklichkeit haben wir nichts. Wir sind nackt in dieser Welt. Und es ist notwendig, dass wir gekleidet sind. Einmal hier in diesem irdischen, in dieser gefallenen Welt. Aber es ist noch viel, viel notwendiger, dass Gott uns kleidet. Wir sind nackt in dieser Welt. Und wäre Gott nicht da, der uns mit seinem Schutz umgibt, so könnten wir nicht bestehen in dieser brutalen Welt. Und so wie er Adam gekleidet hat, so kleidet er uns auch immer wieder als seine Geschöpfe. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Kinder Gottes und Geschöpfe Gottes. Geschöpfe Gottes sind alle Menschen. Kinder Gottes sind nur die, die Jesus Christus angenommen haben durch den Heiligen Geist. Er schützt alle Geschöpfe Gottes bis zu einem gewissen Grad. Aber den ultimativen Schutz, den gibt er nur seinen Kindern. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich gesagt habe. Hier ist eine Abschattung des Kreuzes. Heute ein bisschen komplizierter, ich weiß, ich hoffe, Sie kommen mit. Eine Abschattung des Kreuzes. Nicht nur, dass wir in dieser Welt gegen Kälte, gegen Feinde Kleidung brauchen, Rüstung brauchen. Wir brauchen auch vor Gott Kleidung, denn wir sind vor ihm nackt. Vor Gott können wir nicht bestehen, im Geistlichen gesprochen. Wir sind nackt vor diesem Gott. Wenn du eines Tages vor den Allmächtigen trittst, das tun wir alle, haben wir eben bezeugt halt nicht. Wir werden alles eines Tages vor dem lebendigen Gott stehen. Da hast du nichts hinzubringen. Da ist gar nichts, was du vor diesem Gott zu bringen hast. Da stehst du da wie Adam und Eva, da kommst du mit deiner ganzen Sünden- und Schuldlast an. Mit nichts anderem, nicht mit irgendwelchen Verdiensten. Da kommst du mit deiner Schuld. Und da ist es nötig, dass Gott dich bekleidet. Und zwar bekleidet mit, jetzt ist es wieder bildlich, so spricht die Bibel, mit dem Blute Jesu. Das musst du angezogen haben, das Blut Jesu Christi. Dann kannst du vor dem lebendigen Gott bestehen. Hast du das Blut Jesu Christi nicht über dir, dann bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Und das ist, wozu die Bibel immer wieder aufruft. Wir sollen den, so heißt es in Epheser 4 oder Kolosser 3, den neuen Menschen anziehen. Den neuen Menschen anziehen. Oder in 1. Korinther 15 heißt es, das Verwesliche muss das Unverwesliche anziehen. Das sind Bilder dafür, nicht, dass wir jetzt irgendwie ein Talar anziehen würden oder irgendein besonders liturgisch gefärbtes Gewand, was uns dann heilig machen würde. Nein, das ist das Blut des Heilandes Jesus Christus, das wir anziehen müssen. Früher war das in der Taufe üblich, da kamen die Kinder immer in weißen Kleidern. Und ganz früher, das war eine Anlehnung daran, war es so, als fast nur Erwachsene getauft wurden, da war es so, da wurden die Täuflinge zu Aschermittwoch mit einem Büßergewand rausgeschickt, nach aus der Kirche durften 6 Wochen während der Passionszeit nicht an dem Gottesdienst teilnehmen und am Ostersonntag wurden sie dann getauft und sie kamen in weißen Gewändern. Das war ein Symbol dafür, ihnen ist etwas angetan, etwas, also etwas Wunderbares geschehen, ist etwas angetan worden, das Blut Jesu Christi ist ihnen angezogen worden. Das hat sie rein gemacht. Denn das ist nötig für den Menschen. Sie haben das Büßergewand getragen, das war dreckig, das war ein Bild für die Sünde. Und sie haben ein weißes Gewand an der Taufe angehabt, das war ein Zeichen für die Reinheit, die durch das Blut Jesu Christi geschieht. Und diese Notwendigkeit des Bekleidens, die besteht für uns alle, dass wir das Blut Jesu Christi anziehen. Dass wir im Gewand des Heilandes gehüllt sind. Für Adam und Eva war es wichtig, als sie rausgingen in diese gefallene Welt, dass sie die Felle anhatten. Und für dich ist es nötig, dass du eingehüllt bist in das Blut Jesu Christi. Ich kann euch jetzt alle angucken und sehe, was ihr tragt. Einige haben Anzug an, manche einen Mantel. Was aber wichtig ist, dass ihr alle angezogen seid, mit dem Kleid Jesu Christi, mit dem Blut des Heilandes bedeckt seid. Und das kann ich nicht sehen. Das könnt nur ihr wissen. Aber meine Aufgabe heute ist hier, euch zu fragen, seid ihr angezogen mit dem Blut Jesu Christi? Hat der Heiland euch reingemacht? Oder müsst ihr eines Tages nackt vor dem allmächtigen Gott stehen und habt auf 1.000.000 Dinge, die ihr euch sagt, nicht eins zu sagen und müsst dann in das ewige Fegefeuer? Die Notwendigkeit des Begleitens, die bestand für Adam und Eva, weil sie sonst in dieser Welt kaputt gegangen wären. Aber sie besteht auch für einen jeden Menschen, der vor Gott sich eines Tages verantworten muss, damit er nicht rausgetrieben wird in das, was dann ewig sein wird, sondern dass er bleiben kann in der Stadt Gottes, im himmlischen Jerusalem, für Zeit und Ewigkeit. Die Notwendigkeit des Begleitens. Bist du bekleidet mit dem Blut Jesu Christi? Ein zweites, das Herstellen der Bekleidung. Im ersten Punkt gesagt, es war notwendig. Der Mensch kann ohne die Bekleidung nicht bestehen. Und dazu muss dann Bekleidung hergestellt werden. Und da passiert hier etwas ganz Besonderes. Gott stellt Kleider her. Er macht aus Fellen Kleider für Adam und Eva. Gott muss etwas tun, um das Nacktsein der Menschen zu bedecken. Er nahm Felle von Tieren. Und Tiere mussten sterben, weil Adam und Eva gesündigt hatten. Ich stelle mir vor, welches tiefe Erschrecken wohl Adam und Eva erfasst hatten, als sie das gesehen und erlebt haben, dass um ihretwillen Tiere getötet wurden. Es ist das erste Sterben gewesen. Das erste Sterben war nicht, als Kain Abel totschlägt, sondern das erste Sterben ist hier, als eben Gott Tiere tötet, um der Schuld willen, die Adam und Eva getan hatten. Adam und Eva kannten die Welt noch vor dem Sündenfall, wie alles perfekt war. Wie alle, so wie es auch in der Schrift heißt, wie es eines Tages wieder werden wird, halt nicht, wenn die Bären mit den Rindern zusammenleben, halt nicht, wenn die Löwen mit den jungen Schafen, absolute Friedfertigkeit, kein Tod, kein Leid, kein Geschrei. Aber jetzt kommt das Geschrei und das Seufzen und der Tod in diese Welt hinein, ob ihrer Sünde. Das ist das, was die Bibel sagt, der Sünde sollt ist der Tod, nicht immer unser eigener Tod. Wir tun Sünde und ganz häufig wird es uns gar nicht zum Schaden, nicht? Ganz im Gegenteil, wir haben so viel Spaß an der Sünde halt, nicht? Aber andere müssen leiden, müssen den Tod erleiden halt. Das ist so. Der Widersacher macht dann seine Rechnungen auf. Und so funktioniert die Welt. Manchmal erleben wir das dann so, dass wir leiden und wissen gar nicht warum. Nicht, weil er das Gebot Gottes gebrochen hat, weil er bei uns eingebrochen hat und hat einen Schmuck der Oma gestohlen. Das ist zwar schlimm, aber nicht ganz so dramatisch. Oder einer sagt, naja, ich muss halt nicht bei meiner Ehefrau bleiben. Ich breche die Ehe eben halt. Ich habe eine neue gefunden, ist viel besser halt. Ich orientiere mich neu. Mir geht es doch so gut. Dass die anderen dann verrecken und kaputt gehen, ist dem vollkommen egal. Und genauso hier. Nicht? Adam und Eva haben den Mist gebaut, haben gesündigt und leiden dafür, müssen die Tiere. Welch ein Augenblick, als diese Tiere den Tod erlitten haben. Da ging erstmalig ein Stöhnen durch die Schöpfung. Und das ist das, was die Schöpfung bis zum heutigen Tage tut, ob der Schuld und Sünde der Menschen. Die Schöpfung seufzt, Römer 8, 22 heißt es, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstigt. Und das ist Produkt der Sünde um uns herum. Die Schöpfung leidet und wir leiden auch mit in dieser Schöpfung, weil eben der Mensch sündigt. Aber das ist das, was Adam sicherlich hier verstanden hat, nicht? Dass er verstanden hat, diese Tiere haben nichts Böses getan, aber sie sterben für mich. Übrigens ist immer wieder so eine Frage im Konfirmandenunterricht, die fragen immer wieder, ja, was ist denn eigentlich mit den Tieren? Müssen die Tiere auch erlöst werden? Ganz spannende und gute Frage. Die Bibel sagt zwar nichts direkt darüber, aber meine feste Überzeugung ist die, dass Tiere nicht erlösungsbedürftige Kreatur sind. Nicht erlösungsbedürftig, sie wissen eben nicht, was gut und böse ist, was wir Menschen kennen, und deshalb müssen sie nicht gesondert erlöst werden. Aber Sie leiden unter der Schuld und der Sünde der Menschen. Und das erkennt Adam sicherlich hier. Ich habe gesündigt und das ist der Grund, dass sie gestorben sind. Das geht dann übrigens weiter auch, nicht nur hier an dieser Stelle. Damit seine Nacktheit bedeckt wird, muss ein Tier sterben oder Tiere sterben, damit er ein Fell hat. Der ganze Opferkult des Alten Testamentes besteht darin, dass Menschen Schuld tun und für ihre Schuld Opfer bringen. Die Schafe, die Widder, die Tauben, die dann im Tempel geopfert wurden. Bis zu dem Zeitpunkt, als Gott dem ein Ende gemacht hat und sich in seinem Sohn Jesus Christus als Opfer dargebracht hat. Das ist etwas, worauf das Neue Testament dann ausdrücklich Bezug nimmt, nicht? Man kann das nicht verstehen, wenn Johannes der Täufer sagt, als er am Jordan ist und Jesus kommt, siehe, da ist das Lamm Gottes, wenn man das Alte Testament nicht kennt, nicht? Das heißt, da ist das Opfertier, da ist das Opfertier Gottes, das Lamm Gottes. Und so wie hier bei Adam und Eva Tiere sterben mussten, geschlachtet wurden, damit sie Schutz hatten, damit sie Kleidung hatten, so auch für uns. Ich habe ja gesagt, das ist eine Abschattung des Kreuzes, diese Geschichte. Genauso geht es uns. Wir müssen bekleidet werden, damit wir vor Gott bestehen. Und dafür musste auch jemand sterben, nämlich das Lamm Gottes. Da musste auch jemand geschlachtet werden, nämlich auf Golgatha Gott selber. Und das ist das ganz Wichtige, dass wir das erkennen, dass das für mich geschehen ist. Ich habe es am Heiligabend schon gesagt in der Predigt. Es ist ein Unterschied zu sagen, Christus ist ein Retter oder Christus ist mein Retter. Es ist ein Unterschied zu sagen, Christus ist das Lamm Gottes oder ist mein Lamm Gottes, der ist für mich geschlachtet worden auf Golgatha. Und das ist genau geschehen, genau das, was hier bei der Vertreibung aus dem Paradies geschehen ist, wo Gott hingegangen ist und hat Kleidung hergestellt, die die Menschen schützt im alten Bund. So hat er für uns den ultimativen Schutz hergestellt, im Kleid Jesu Christi, in seinem Blut. Wir haben eben dieses etwas schwierige Lied gesungen halt, nicht? Wir singen es nicht so häufig halt, und ich habe es auch gemerkt an der Lautstärke, habt ihr euch ein bisschen schwerer getan, gleich beim letzten hier, nicht Stern, auf den ich schaue, können wir nochmal richtig reinhauen, da wird es ein bisschen lauter werden, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ein ganz tolles Lied von Zinzendorf, nicht? Diesem alten Pietisten-General, nicht? Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, haben wir eben gesungen. Und das ist das Kleid, das Gott für uns hergestellt hat. Das können wir uns nicht selber herstellen. Aber auch dazu musste ein Opfer gebracht werden. So wie bei Adam und Eva. In seinem Sohn Jesus Christus hat Gott sich selber hingebracht. Und so wie im alten Bund Versöhnung geschafft worden ist durch die Opferung der Tiere, so ist die Versöhnung im neuen Bund gebracht worden durch das Opfertier Jesu Christi, durch das Lamm Gottes. Sein Blut bedeckt unsere Sünden. Und dieses Blutkleid, das wir anziehen dürfen, ich spreche in einem Bild, das hat Gott für uns gemacht. Die Herstellung übernimmt Gott. Wunderbar. Es ist notwendig, dass wir gekleidet sind, aber diese Bekleidung, die stellt Gott her. Bei Adam und Eva und eben auch für uns, dass wir unter dem Blutkleid Jesu Christi stehen. Ein drittes, der Vollzug des Bekleidens. Das erste war die Notwendigkeit des Ankleidens. Das zweite war die Herstellung der Bekleidung. Das dritte, der Vollzug des Bekleidens. Das ist ein unglaublich anrührendes Bild, was wir hier in der Bibel haben. Gott zieht Adam und Eva an. Überlegen Sie mal, wer Sie schon alles angezogen hat in Ihrem Leben. Das war vor allen Dingen Ihre Mutter vermutlich. Als Sie klein und hilflos waren, wenn Sie die Windeln wieder voll hatten, sie sauber gemacht hatten, gewaschen hatten, hat sie angezogen. Da war jemand, der war unglaublich in Liebe Ihnen zugetan. Oder wenn Sie vielleicht krank gewesen sind, waren im Krankenhaus, konnten sich nicht bewegen, da kam eine Krankenschwester, um Ihnen zu helfen, Ihnen gut zu tun, hat sie angezogen. Oder wenn Menschen älter werden, dann sind es die Kinder, die sich kümmern um ihre Eltern, die sie dann anziehen, wenn man sich morgens nicht mehr alleine ankleiden kann. Und das ist das Bild, was hier passiert. Hier steht nicht nur, Gott schmeißt ihnen so die Felle hin und sagt, nehmt mal, sondern hier steht, Gott zieht sie an. Er zieht ihnen das an. Das ist für mich ein unglaublich starkes Bild für unseren wunderbaren Gott, den wir haben. Er kümmert sich um die Menschen, die es nicht verdient haben. Die waren ungehorsam, sind weggelaufen, nicht? Haben dann ihren eigenen Dreck versucht, mit den Feigenblättern halt nicht. Und Gott geht ihnen nach und zieht sie an mit den Fellen. Dieses Bild ist so stark, wirklich ein sich um uns kümmernder Gott. Das ist ja Thema heute in diesem Gottesdienst. Gott kümmert sich, dass wir das annehmen dürfen. So ist Gott. Er geht seinen Menschen nach, seinen Geschöpfen, kümmert sich um sie und zieht sie an, wie eine liebevolle Mutter. Wir gehen ja auf 2016 zu, Jahreslosung nächstes Jahr, nicht? Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Auch hier wieder so ein ganz starkes Bild aus der Mutter-Kind-Beziehung zu sagen, so will ich für dich da sein. Und wenn du eine richtig, richtig, richtig gute Mutter gehabt hast, noch viel, viel mehr ist unser Herr und Heiland in Jesus Christus. Er ist für dich da wie eine Mutter, die einen tröstet. Und auch dieses Bild eben hier, in diesem Vollzug des Bekleidens. Gott nimmt die ersten Menschen und zieht sie an. So kümmert sich Gott um seine Geschöpfe. Und das finden wir auch immer wieder in der Bibel, dass Gott wirklich gerade dieses Motiv des Ankleidens hat. Ich denke an eine ganz tolle Geschichte aus Apostelgeschichte 12. Da ist Petrus im Gefängnis, weil er Jesus verkündigt hat. Er wird bewacht halt nicht und dann schickt Gott einen Engel, der holt ihn raus, die Ketten fallen ab. Und jetzt könnte man eigentlich sagen, so, dann ist das alles ganz schnell, der geht wieder raus, wird wieder zur Gemeinde geführt. Nee, dann kommt so ein ganz besonderer, toller Satz, da heißt es, da sagt der Engel zu dem Petrus, Gemeindeleiter, also ganz gestandener Mann, gürte dich und zieh deine Schuhe an, nicht? Der Engel ist ja ein Werkzeug Gottes, nicht? Da sieht man dieses liebevolle Handeln, nicht nur, dass er den Petrus rausholt aus dem Knast, nein, der muss den auch noch so mit den ganz kleinen Alltäglichkeiten versorgen, nicht? Gürte dich und zieh dir die Schuhe an, nicht? So wie man mit einem Dreijährigen spricht, nicht? So muss Gott mit dem Petrus, dem gestandenen Mann, tolles Bild, nicht? Also wenn der Gemeindeleiter, der Fels, auf dem die Gemeinde ist, so von Gott umsorgt wird, halt nicht so kümmert, dann dürfen wir das auch wissen, halt nicht? So ist Gott für uns auch da, so ist Gott für dich da. Der steht dir zur Seite und kümmert sich um dich und kleidet dich. Ich erinnere noch einmal an das, was wir als erste Lesung hatten, nicht? Das vergisst man immer ganz schnell, nicht? Dass sich Gott um unsere Kleidung kümmert, nicht? Wo wir uns immer die Sorgen drum machen, nicht? Aus der Bergpredigt. Jesus sagt, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernähret sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Also warum sorgt ihr euch um Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Damit sagt dir Gott, dass er dich auch anzieht. Dass er dich kleidet und dass du dir gar keine Sorgen zu machen brauchst. Du hast einen liebevollen Vater im Himmel und der kümmert sich um dich. Der ist für dich da. Der hat sich um Adam und Eva gekümmert und hat sie angezogen. Der hat sich um den Petrus gekümmert und hat ihm in die Klamotten geholfen. Und er hilft auch dir. Du bist nackt in dieser Welt, du bist hilfsbedürftig, ja. Aber Gott ist da. Und der kleidet dich an. Und in diesem Motiv des Bekleidens, da dürfen wir die tiefe Liebe Gottes sehen. Und jetzt habe ich ja gesagt, als Überschrift nicht diese Geschichte, das Bekleiden ist eine Abschattung des Kreuzes. Diese Liebe wird natürlich final deutlich in dem ultimativen Bekleiden durch das Blut unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Johannes 3,16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und wenn wir ins ewige Leben einziehen werden, da wo Adam und Eva hieraus vertrieben worden sind, dann wird Folgendes geschehen. Wir werden angezogen werden, so sagt die Bibel in der Offenbarung, mit reinem Leinen. Wir werden dort ein neues Kleid angezogen bekommen. Offenbarung 19 heißt es, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet, als die Gemeinde, also die, die wiedergeboren sind, die Christen, und es wurde ihnen gegeben, jetzt kommt es, sich anzutun mit schönen und reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Die Gerechtigkeit der Heiligen, das wissen wir, ist das Blut Jesu Christi. Damit sind wir angetan. Und das zieht Gott uns an, wenn wir an ihn glauben. Das Einzige, was wir machen müssen, damit wir angezogen werden, ist Glauben an Jesus Christus. Dieses Kleid Jesu Christi, sein Blut, können wir uns nirgendwo kaufen, das können wir uns auch nirgendwo ausleihen, da können wir uns auch nicht drauf verlassen, weil unsere Großmutter gläubig war, sind wir auch schon mit dabei, sondern wir müssen an Jesus glauben und dann zieht uns Gott an. Mehr müssen wir gar nicht tun. So wie Adam und Eva angezogen worden sind vom lebendigen Gott und geschützt wurden in dieser Welt mit all ihren Angriffen und Gefahren, genauso sind wir angezogen, wenn wir an Jesus Christus glauben, mit dem Blut des Heilandes Jesus Christus. Und dann können wir bestehen, wenn wir damit angezogen sind. So wie Adam und Eva bestehen konnten in dieser Welt, mit eben ihrer Kleidung, so können wir bestehen für die Ewigkeit und zwar für alle Zeit, weil eben Jesus uns gekleidet hat mit seinem Blut. Das Bekleiden mit Fellen, eine Abschattung des Kreuzes. Man kann das einfach als eine Geschichte verstehen, die so nur so einen Vorgeschmack auf das gibt, was das Neue Testament ist. Aber ich sehe in diesen Geschichten immer wieder unseren Herrn Jesus Christus. Und ich sehe eben in diesem Akt, den Gott an Adam und Eva getan hat, nicht nur an das, was er damals getan hat zur Grundlegung der Zeiten, sondern eben auch eine Abschattung des Kreuzes. Was mir sagt, dass es erstens notwendig ist, dass ich bekleidet werde, zweitens, dass der Herr diese Bekleidung herstellt und drittens, dass er auch das Bekleiden selber vernimmt. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Glauben und deinem Leben segnen. Amen. Und der Friede Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.